Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 10 und 11. Und werde mich heute Morgen auf den Vers 10 beschränken. Und am nächsten Mal machen wir dann Fortsetzung mit Vers 11. Aber ich lese beide Verse heute Morgen. 1. Petrus 4, 10 und 11. Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist durch Gottes Gnade eines der großen Verdienste der Reformation, dass sie das sogenannte allgemeine Priestertum aller Gläubigen wiederentdeckt und auch verkündigt hat. Unter dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen verstehen wir, dass jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu ein Priester Gottes ist, der ihm priesterlich dient. Jeder ist also ein Geistlicher, weil er den Geist Gottes hat, wenn er von neuem, wenn er wiedergeboren ist. Jeder Einzelne steht in einer ganz persönlichen, unmittelbaren Lebensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus aufgrund der Vergebung seiner Sünde durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Wir lesen das bereits im Propheten Jeremia, dass er eine Zeit voraussagt, dass er eine Zeit weissagt, in der Gott einen neuen Bund mit seinem Volk Israel schließen würde, den Gnadenbund, in dem wir, sofern wir an Christus gläubig sind, uns befinden. Da heißt es in Jeremia Kapitel 31, Vers 34, alle sollen erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Nämlich ihn erkennen, mich erkennen. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist also der Gnadenbund, den Gott in Christus Jesus mit uns geschlossen hat. Jeder darf ihn erkennen, ganz persönlich. Das ist also typisch für das Neue, was wir haben in Jesus Christus, im Unterschied zu dem sogenannten Gesetzesbund. Im Alten, also im Gesetzesbund, stand zwischen dem Einzelnen und Gott eine Priesterschar. Die Priester im Alten Testament vermittelten zwischen dem Sünder und Gott. Nur einige im Volk Israel waren Priester. Anstelle des gesamten Volkes übernahmen die Nachkommen Aarons aus dem Stamm Levi stellvertretend den Priesterdienst. Das war nicht nach dem ursprünglichen Willen Gottes. Das hat sich so entwickelt im Volk Israel aufgrund des Ungehorsams. Ursprünglich ist es so gewesen, dass Gott zu seinem Volk sagte, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das heißt also, das gesamte Volk Israel sollte ein heiliges Volk sein und ein Volk des Priestertums. Sie alle, jeder in diesem Volk Israel sollte Priester sein vor Gott. Das war Gottes ursprüngliche Absicht mit seinem Volk Israel, sein ursprünglicher Wille. Das Volk wurde ungehorsam und Gott setzte zwischen dem gesamten Volk und ihm selbst eine Mittlerschaft, eine Priesterschaft, bestehend, wie ich bereits sagte, aus den Nachkommen Aarons, aus dem Stamm Levi. Wir, die wir im neuen Bund uns befinden, wir wissen um dieses großartige Vorrecht, dass jeder Einzelne ein Priester Gottes sein darf in Christus, so wie Petrus sagt in Kapitel 2 seines Briefes, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also ihr, sowohl aus den Juden als auch aus den Nationen, die ihr an Christus glaubt, ihr seid das königliche Geschlecht, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, die königliche Priesterschaft. So nennt Petrus das hier. Also jeder Einzelne gehört dazu. Das ist ein besonderes Vorrecht. Das ist das, was auf das jüdische Volk noch zukommt am Ende der Zeit, wenn der heilige Überrest dieses Volkes den Messias erkennen wird. Dann wird das in Erfüllung gehen, was Gottes ursprüngliche Absicht mit seinem Volk gewesen ist, was wir jetzt schon haben im Glauben an Christus. Das ist etwas ganz Großartiges, dass wir nicht auf einen Mittler angewiesen sind, auf einen menschlichen Mittler, sondern dass jeder Einzelne von uns, der an Jesus Christus glaubt, der wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten, dass jeder Einzelne unmittelbar durch Jesus Christus, unseren Mittler, diese enge Beziehung haben darf zu Gott. Versöhnt ist mit Gott. Gemeinschaft haben darf mit Gott. Das ist etwas ganz Großartiges. Jeder Einzelne also in der Gemeinde Jesu ist ein Priester Gottes. Das gehört zur Wahrheit des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen, wiederentdeckt zur Zeit der Reformation, in Sonderheit durch Martin Luther. Und es gehört mit zu der großen Tragik in der kirchengeschichtlichen Entwicklung, dass bereits Ende des ersten Jahrhunderts ein Trend zu beobachten ist, der die Gemeinde in einen unmündigen Teil und in eine kleine Schar Geistlicher zerreißt. Ich habe es also auf der einen Seite die Geistlichen, das waren dann die Priester, und auf der anderen Seite die unmündige große Schar der Gläubigen. Diese Entwicklung mündete dann schließlich in das Papsttum mit seiner Unterscheidung von einfachen Gläubigen, mit ihren sogenannten weltlichen Aufgaben auf der einen und den Priestern auf der anderen Seite, die den geistlichen Dienst verrichten. Bereits Bischof Ignatius von Antiochia in Syrien, der im Jahr 107 hingerichtet wurde, konnte schreiben, nur die Abendmahlsfeier ist vollgültig, die der Bischof oder ein von ihm gewählter Stellvertreter leitet. Und jetzt kommt's. Wo der Bischof erscheint, dort ist die Gemeinde. Wo der Bischof nicht ist, da ist die Gemeinde auch nicht. Das war die Entwicklung innerhalb der Kirchengeschichte. Schon ziemlich früh kam es zu dieser Entgleisung, zu diesem tragischen Irrtum. Und mit der Wiederentdeckung des Evangeliums zur Zeit der Reformation erkannte man diesen schlimmen Irrtum von der Mittlerschaft einer geistlichen Elite, der sogenannten Priesterschaft, zwischen dem einzelnen Gläubigen und Gott. Man kehrte zurück zur apostolischen Wahrheit des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen. Die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen ist also aufs Engste verknüpft mit dem rechten Verständnis des Evangeliums. Das gehört unbedingt zusammen. Evangelium bedeutet, dass Jesus allein, er ganz allein, die Brücke zwischen Gott und dem Menschen ist. Dass er der einzige Mittler ist zwischen Gott und dem Sünder. Dass er am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat, damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit unserem himmlischen Vater. Er allein hat uns mit Gott versöhnt und er allein ist unser Mittler. Hier hat keiner innerhalb der Gemeinde gegenüber einem anderen irgendeinen Vorzug. Jeder lebt einzig und allein von der Gnade Jesu. Und keiner steht über dem anderen. Luther sagt dazu, das kann niemand leugnen, dass ein jeglicher Christ Gottes Wort hat und von Gott gelehrt und gesalbt ist zum Priester, wie Christus spricht, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Gott hat dich gesalbt mit Freudenöl vor allen deinen Mitgenossen. Diese Mitgenossen sind die Christen. Christi Brüder, die mit ihm zu Priestern geweiht sind, wie Petrus sagt, ihr seid das königliche Priestertum. Das ist also etwas, was wir festhalten müssen. Und das ist wahrscheinlich auch das sogenannte Nikolaitentum gewesen, wovon die Offenbarung des Johannes spricht, dass man wieder versuchte, eine Mittlerschaft einzuführen zwischen Gott und dem Menschen. Davor warnt der Heilige Geist. Das ist also die eine Seite, die ich einmal vorausschicken möchte. Und so war, das ist, dass jeder Einzelne unter uns, der zu Christus gehört, ein Priester Gottes ist, so war ist es aber auf der anderen Seite auch, dass nicht jeder denselben Dienst in der Gemeinde ausübt. Das ist nun die andere Seite, von der Petrus hier in Kapitel 4 spricht. Es gibt wohl allgemeine Dienste, die allen gemein sind, sich mit anderen über biblische Wahrheiten auszutauschen, ist unter aller Aufgabe, Zeugnis sein, der eine in dieser, der andere in einer anderen Weise. Das ist auch ganz unterschiedlich, aber das ist unser aller Aufgabe. Nicht jeder hat den Auftrag, Traktate zu verteilen. Das können bestimmte Geschwister, das machen sie auch gerne. Andere haben eine andere Art, Zeugnis zu geben vom Herrn Jesus. Mehr so im persönlichen Gespräch oder durch Briefe oder wie auch immer. Aber das ist uns allgemein verordnet von Gott, dass wir Zeugen des Evangeliums sein sollen bzw. dürfen. Zu beten, zu opfern, das ist unser aller Aufgabe, ohne Ausnahme. Hier ist also niemand ausgenommen, wenn auch die Art und Weise unterschiedlich sein kann. Und darüber hinaus gibt es nun Dienste, je nach der Gabe, die Gott dem Einzelnen anvertraut hat. Und davon spricht Petrus hier. Zunächst allerdings geht es um eine grundlegende Ausrichtung unseres Lebens. Petrus schreibt und dient einander. Dient einander. Wir sollen einander dienen. Das sollte also unsere grundsätzliche Einstellung sein, die jeder Einzelne in der Gemeinde Jesu hat. Ein Diener Jesu Christi zu sein und ein Diener all derer zu sein, die Gott ihm anvertraut hat. Der Herr Jesus sagt einmal von sich selbst, des Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Natürlich hat der Herr Jesus Christus sich auch dienen lassen. Wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Da wird uns berichtet, dass einige Frauen dem Herrn Jesus nachfolgten. Und sie dienten ihm. Ich lese einmal Lukas, Kapitel 8, die Verse 2 und 3. Dazu einige Frauen, also nicht nur die 12 waren mit ihm, sondern auch einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihnen dienten mit ihrer Habe. Sie dienten dem Herrn Jesus und sie dienten den anderen Jüngern mit ihrer Habe. Das heißt, auch der Herr Jesus ließ sich dienen. Und als er die Schwiegermutter des Petrus gesund gemacht hatte, heißt es, sie stand sogleich auf und diente ihm. An anderer Stelle heißt es, sie diente ihnen. Matthäus schreibt, sie stand auf und diente ihm. Das heißt, der Herr Jesus Christus war durchaus bereit, sich dienen zu lassen. Aber das war nicht der Zweck seines Kommens in diese Welt hinein. Er war nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das war die Grundeinstellung seines Lebens. Wir sind auch dankbar für bestimmte Dienste, die man uns erweist. Wir alle leben davon, dass andere uns immer wieder in der einen oder anderen Weise dienen. Da sind wir auch sehr dankbar dafür. Aber das ist nicht unsere Lebensaufgabe, uns dienen zu lassen, sondern anderen zu dienen, für Gott da zu sein, für andere da zu sein. Das ist unsere Lebensaufgabe. Und das sollte auch die Grundeinstellung unseres Herzens und Lebens sein. Für andere da zu sein und ihnen in Liebe zu dienen. Unsere Befähigungen, die wir haben, anderen zu dienen, sind also kein Selbstzweck, sondern dienen dem Nutzen aller. Davon schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel. Da geht es ja um die verschiedenen Gaben auch, um den einen Geist und um den einen Leib Christi. Er widmet diesem Thema ein ganzes Kapitel. Und da heißt es in Vers 7, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Das heißt, das Dienen soll den anderen Nutzen bringen. Und in Vers 25, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen, füreinander da sind. Das ist also die Aufgabe, die wir haben in der Gemeinde Jesu und auch darüber hinaus. Wir sprechen also nicht nur von Aufgaben, die wir innerhalb der Gemeinde Jesu wahrnehmen, sondern auch darüber hinaus. Also niemand von uns kann sagen, ich habe ja hier in dieser Gemeinde keine großartige Aufgabe, aber du hast zu Hause deine Aufgabe, als Frau deinem Mann zu dienen, als Mann deiner Frau zu dienen, den Kindern zu dienen. Die Kinder haben die Aufgabe, den Eltern zu dienen und. Wir können diese Kreise je nachdem erweitern. Also das sollte die Grundeinstellung sein. Das wollen wir jetzt mal festhalten. Die Grundeinstellung soll die eines Dieners sein. Wir sind Diener. Nun gibt es, wie Petrus schreibt, unterschiedliche Gaben, die die Einzelnen in der Gemeinde empfangen haben. Es sind Gnadengaben. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Also ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Es handelt sich also um Gnadengabe. Dabei unterscheiden wir noch zwischen sogenannten Geistesgaben, von denen die Bibel spricht, und natürlichen Gaben, die wir haben. Aber worum es sich auch im Einzelnen handelt, es sind alles insgesamt, Oberbegriff, Gnadengaben. Das heißt, Gaben aufgrund der Gnade, die Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, aufgrund seines Erlösungswerkes. Hätte Jesus nicht am Kreuz für uns geblutet und für unsere Sünden, wäre er nicht für unsere Sünden gestorben, dann könnte uns Gott nicht beschenken. Er müsste sich von uns zurückziehen, müsste uns selbst überlassen und damit dem ewigen Gericht. Er könnte uns nicht beschenken. Nun aber hat er das getan und wir sind beschenkt aus Gnaden. Das heißt eben auch, dass wir uns auf irgendeine Gabe, mit der wir Gott und anderen dienen, nicht einbilden können. Denn was aus Gnaden ist, das ist nicht aus Verdienst. Und Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, dass was wir empfangen haben, haben wir nicht von uns. Und deshalb dürfen wir uns auch dessen nicht rühmen. Sondern wen rühmen wir? Wir rühmen den lebendigen Gott in Christus Jesus. Er hat es uns geschenkt, was wir an Gaben haben, an Befähigungen haben. Also keiner hat irgendeinen Grund, auf irgendetwas stolz zu sein, sich irgendeiner Befähigung zu rühmen, die eigene Ehre zu suchen. Das ist Gott ein Greuel. Sondern es ist alles aus Gnaden. Und damit sollten wir, wie Petrus hier schreibt, haushalten mit dieser Gabe oder mit diesen Gaben, die jedem Einzelnen von uns gegeben sind. Haushalten, das heißt, wir sollten damit umgehen. Wir sollten sie betätigen, wir sollten Gebrauch davon machen. Sie sind mannigfaltig, diese Gaben. Es gibt viele unterschiedliche Befähigungen. Das macht das Leben der Gemeinde Jesu so reich. Wir bilden im Leib Christi eine Einheit, aber wir haben innerhalb dieser Einheit des Leibes Christi eine wunderbare Vielfalt von Begabungen. Und jeder unter uns ist unterschiedlich geprägt und auch unterschiedlich begabt. Das ist eine wunderbare Sache, wenn nicht der eine auf den anderen neidisch ist, sondern man sieht, dass sich diese Gaben und Befähigungen in der Gemeinde Jesu, dass sie sich ergänzen. Ja? Das, was der eine hat, das hat der andere nicht. Und wiederum hat der andere etwas, was der eine nicht hat. Und das ergänzt sich und darf sich ergänzen. Wenn das in der Liebe vor Gott, in der Verantwortung vor Gott geregelt ist und praktiziert wird, ist das eine wunderbare Sache in der Gemeinde Jesu. Wenn allerdings der Heilige Geist betrübt ist, dann funktioniert das alles nicht, ja? Und dann ist das nichts anderes als eine Karikatur, die sich auch der Welt gegenüber als Karikatur so darstellt. Und das ist sehr, sehr notwendig. Also wenn das wirklich unter der Leitung des Heiligen Geistes geschieht, dass jeder Einzelne in seinem Verhältnis zu Gott klar ist und auch untereinander diese unterschiedlichen Gaben gesehen werden, ist das eine wunderbare Sache. Also mancherlei Gaben, mancherlei Gnade, davon spricht der Heilige Geist hier durch Petrus. Pastor Christlieb beispielsweise, den ich ja schon mal hier zitiere, hatte die Gabe der Schrifterkenntnis und der seelsorgerlichen Verkündigung. Er hatte nicht die Gabe der Organisation und der Verwaltung. Das überließ er einem Bruder, der ihm darin zur Seite stand. Er konnte auch gar nichts Besseres tun, ne? Als das einem anderen zu überlassen, der diese Gabe hatte. Er hatte eben eine andere als dieser Bruder und der Bruder hatte eine andere als er. Wir drücken das einmal negativ aus jetzt. Er tat also nicht das, wozu er sich nicht geeignet wusste. Das tat er nicht. Ich will mal so sagen, hat er sich geweigert, das zu tun. Manchmal soll man ja praktisch auch gezwungen werden zu bestimmten Diensten oder andere drängen einen dazu, weil die Not es so fordert, wie man meint. Nicht, weil Gott es so fordert, sondern die Not. Aber wir sind nicht der Not gegenüber verpflichtet. Wir sind Gott gegenüber verpflichtet und nicht der Not. Also, er tat also nicht das, Pastor Christlieb, wozu er sich nicht geeignet wusste. Versuche auf deinen Händen zu laufen, das wird dir wahrscheinlich schwerfallen. Ja? Dazu sind die Hände nicht da. Quäl dich nicht mit Dingen ab, die dir absolut nicht liegen. Und dazu jetzt einmal ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 12. Ein wichtiges Wort, wo Paulus geradezu davor warnt, Dinge zu tun, zu denen man nicht befähigt ist von Gott, für die man keine Gabe empfangen hat. Lies einmal Römer Kapitel 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, Paulus wusste, dass ihm eine Gnade gegeben war. Er war Apostel, das wusste er. Und in dieser Vollmacht ermahnt er nun die Geschwister dort in Rom. Die mir gegeben ist jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Dass jeder maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Das könnte man zunächst einmal so verstehen, dass jemand bei der Betätigung seiner speziellen Gabe nicht bestimmte Grenzen überschreitet. Um ein Beispiel zu nennen, wenn jemand also die Gabe der Evangelisation hat, sei es im persönlichen Bereich oder in der Verkündigung, und irgendwann kommt er auf den Gedanken, ich will ganz Deutschland evangelisieren, ja, ganz Deutschland. dann entspricht das nicht dem Maß, das Gott ihm gegeben hat. Dann überschreitet er seine Grenzen. Dazu ist er von Gott nicht beauftragt und dazu auch nicht befähigt. Aber in seinem vielleicht kleinen Wirkungskreis kann er diese Gabe betätigen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, diesen Vers zu verstehen. Und ich denke, die Verse, die dann folgen, zeigen, dass das die richtige Deutung ist. Paulus fährt fort mit den Worten, denn. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben und so weiter, wie auch Petrus hier schreibt. Das heißt, geh nicht über das hinaus, was dir an Gaben von Gott geschenkt ist. Es gibt unterschiedliche Gaben, sagt Paulus. Tu nicht etwas, wozu Gott dich nicht befähigt hat. Das meint er damit. Und wenn du es doch tust, dann ist das eine Anmaßung. Und dann wird es dazu führen, dass du dich selbst abquälst damit. Und dafür gibt es Beispiele. Und es wird dazu führen, dass du anderen nicht zum Segen wirst. Das Gegenteil wird der Fall sein. Versuch dich also nicht in den Bereichen, für die du keine Begabung hast. Und wenn wir das tun, erleiden wir Schiffbruch. Dann geht's bergab. Das kann gar nicht anders sein, weil wir hier bestimmte Grenzen überschreiten, die Gott uns gesteckt hat. Lass mich mal etwas aus meinem persönlichen Leben dazu erzählen. Das liegt nun schon weit zurück. Da hatte man mich damit beauftragt, einen Vortrag über Spurgeon zu halten. Das hing damit zusammen, dass ich Spurgeon oft zitiert habe. Da haben sie gedacht, da kann der Bruder mal darüber reden. Das war anlässlich einer Predigerzusammenkunft mit Familien. Und dann habe ich einiges gesagt und Spurgeon zitiert und so weiter und so fort. Und einer der Brüder sagte dann später, ja, das wäre auch eine normale Predigt in irgendeinem Gottesdienst gewesen. Mit anderen Worten, es war gar kein spezieller Vortrag, den du da jetzt gehalten hast. Und ich weiß, das ist nicht meine Sache, Vorträge zu halten. Das ist nicht meine Begabung. Meine Begabung ist zu predigen. Und das hat sich auch in diesem sogenannten Vortrag gezeigt, ja. Und dieser Bruder hatte durchaus recht damit. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass ich, wenn man mich dazu auffordert, wie es ja auch schon mal gewesen ist, einen Vortrag zu halten über irgendein Thema, dass ich gesagt habe, nein, das ist nicht mein Ding. Und das ist wichtig, dass wir das sagen können und bekennen können, was uns nicht gegeben ist. Das ist wichtig. Es geht doch darum, dass Gott verherrlicht wird durch den speziellen Dienst, den wir tun. Jemand hat einmal gesagt, und er bezog das jetzt auf die Sonntage, das kann man aber auf das ganze Gemeindeleben beziehen und auch darüber hinaus, hat er Folgendes gesagt. Eine Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem man Kraft für den Alltag tanken kann und nicht ein TÜV, auf dem Sonntag für Sonntag aufs Neue die Leidensstärke der Gläubigen geprüft wird. Ja? Noch einmal. Eine Gemeinde sollte ein Ort sein, an dem man Kraft für den Alltag tanken kann, wo man auferbaut wird durch das Wort Gottes und gesegnet wird und in das Licht Gottes hineingestellt wird, in die Gegenwart Gottes, wo man merkt, da ist der Heilige Geist gegenwärtig, er wirkt an unseren Herzen. Und nicht ein TÜV, auf dem Sonntag für Sonntag aufs Neue die Leidensstärke der Gläubigen geprüft wird, wo die Einzelnen seufzen unter der Verkündigung des Wortes Gottes, weil demjenigen, der es verkündigt, die Gabe dazu nicht gegeben ist. Auch wenn richtige Dinge gesagt werden. Zu Zu Spurgeon kam einmal ein junger Mann. Er sagte zu ihm: Der Geist Gottes hat mir deutlich gemacht, dass ich am nächsten Sonntag auf Ihrer Kanzel predigen soll. Spurgeon hat sich das angehört und dann hat er erwidert: Ja, es ist nur seltsam, dass der Geist Gottes mir das nicht klar gemacht hat, dass du nächsten Sonntag hier predigen sollst. Das bedeutet, dass auch andere mit dazu beitragen sollen, zu erkennen, wozu Menschen innerhalb der Gemeinde befähigt sind und wozu sie nicht befähigt sind. Das Urteil, das geistliche Urteil der Geschwister ist hier gefordert. Und je weniger hier eine seelische Abhängigkeit ist, eine seelische freundschaftliche Beziehung, desto nüchterner kann man von Gott her die Dinge beurteilen. Jetzt drücken wir es einmal positiv aus. Konzentriere dich auf die Betätigung der Gabe, die du empfangen hast. Du, ganz persönlich. Jedem unter uns ist mindestens eine spezielle Befähigung gegeben. Einem jeden unter euch, so sagt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Konzentriere dich also auf deine spezielle Befähigung. Davon mache Gebrauch. Sie mag vielleicht nicht so herausragend sein, diese Befähigung. Mache es aber nicht wie jener Mann, der das eine Pfund, das ihm sein Herr gegeben hatte, vergrub. Sei ein treuer Haushalter, wie Petrus hier sagt. Wenn du deine Gaben treu einsetzt, dann kannst du darin noch Fortschritte machen. Man kann natürlich auch Fortschritte machen im Blick auf etwas, wozu man gar nicht begabt ist. Auch da kann es Fortschritte geben. Aber hier geht es darum, dass man eine bestimmte Gabe hat und in dieser Gabe noch Fortschritte macht. Wie Paulus dem Timotheus schreibt, dass er mit dieser Gabe umgehen soll, dass er sie entfachen soll. Timotheus hatte die Gabe eines Evangelisten. Da sollte er noch zunehmen. Fortschritte sollten offenbar werden vor den anderen. Damit gehe um. Oder denken wir an das, was Paulus den Kolossern schreibt. Sag dem Archippus, siehe auf das Amt, das du es erfüllst. Das Amt, das dir in Christus Jesus gegeben ist. Dass du das erfüllst. Das ist deine Hauptaufgabe. Darauf konzentriere dich. Auf das, was dir von Gott her gegeben ist. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu klären, welche Hauptaufgabe einem jedem gegeben ist. Es kann ja durchaus sein, dass jemand einen sogenannten grünen Daumen hat. Das heißt, er hat ein Händchen dafür, mit Pflanzen, mit Blumen umzugehen. Sie gedeihen unter seiner Pflege, hat Freude daran, er hat Erfolg damit. Aber auch wenn er diese Gabe hat, dann heißt das noch nicht, dass er ein Gärtner ist, oder? Nicht jeder, der im Garten arbeitet oder zu Hause seine Pflanzen pflegt und mit Erfolg pflegt, ist deshalb auch ein Gärtner, oder? Er sorgt gerne für seine Blumen, arbeitet auch gerne mit ihnen. Aber er würde sich nicht als Gärtner bezeichnen. Das ist nicht seine Hauptaufgabe. Jemand, der Tiere gerne hat und gut damit umgehen kann, ist deshalb noch kein Tierpfleger. Als biblisches Beispiel kann uns Stephanus dienen, der Almosenpfleger. Er war in seiner Hauptaufgabe ein Diakon. Das schloss nicht aus, dass er hier und da eine Predigt hielt. Und wenn wir uns seine Predigt anschauen, die er gehalten hat vor dem Hohen Rat, seine Verteidigungsrede, so könnten wir sagen, dann muss man ihm eine gewisse Begabung auf diesem Gebiet durchaus zustehen. Aber er war kein Prediger. Er war Diakon. Das war seine Berufung. Und es ist wichtig, dass jeder für sich und auch in der Verantwortung den anderen gegenüber weiß, was seine Hauptaufgabe ist. Ein Automechaniker repariert nicht nur hin und wieder ein Auto, sondern er ist ein Automechaniker. Das ist seine Berufung. Oder nehmen wir noch ein biblisches Beispiel. Das Beispiel Johannes des Täufers. Da kamen Leute zu ihm und fragten, wer bist du denn eigentlich? Bist du der Prophet? Bist du der Christus? Bist du Elia? Und jedes Mal sagt er ein klares Nein. Das bin ich nicht. Das ist wichtig, dass wir unsere Grenzen kennen und bejahen auch vor Gott in Christus Jesus. Und sagen, nein, das ist nicht mein Ding. Diese Aufgabe habe ich nicht. Das ist nicht meine Sache. So sagte Johannes der Täufer, nein. Aber dann sagte er auch, was er war. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Das war er also. Er sagt nicht, ich habe eine Stimme. Oder er sagte auch nicht, ich spreche hin und wieder oder ich predige mal. Sondern er sagt, ich bin eine Stimme. Er war der Wegbereiter Jesu. Das war seine Hauptaufgabe. Darauf hat er sich konzentriert. Das hat er getan. In großer Leidenschaft und hat mit seinem Leben dafür bezahlt. Das wissen wir. Auf schreckliche Art und Weise. Ihr dürft das anwenden auf euch selbst. Und auf alle Begabungen dürft ihr das anwenden. Es gibt also Bereiche, wir fassen zusammen, es gibt also Bereiche, in denen wir keine Begabung haben. Nein, das kann ich nicht. Ihr Lieben, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man Dinge tut, zu denen man nicht begabt ist. Ist mir neulich noch was passiert. Da ging es um eine handwerkliche Geschichte. Da habe ich mich da reingehängt und habe mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Das ist nicht mein Ding, das kann ich nicht, das muss ich zugeben. Aber andere haben da eine wunderbare Begabung. Und wir werden beim nächsten Mal auch noch ein bisschen was darüber hören, über praktische Begabungen, von denen Petrus hier spricht. Ja? Der eine hat's und der andere hat's nicht. Dann wiederum können wir eine gewisse Begabung haben, aber dennoch ist es nicht unsere Hauptaufgabe, sie zu betätigen. Es ist nicht unsere Berufung. Wir können es hin und wieder tun. Da gibt es auch unterschiedliche, graduelle Unterschiede, was Begabung angeht. Der eine ist ein bisschen besser drauf da als der andere, abgesehen von der Art und Weise. Aber es ist trotzdem nicht seine Hauptaufgabe, es ist nicht seine Berufung. Wichtig ist, dass wir uns in der Hauptsache um das kümmern, wozu wir berufen und dementsprechend auch begabt sind. Dienet einander. So heißt es hier durch den Heiligen Geist, dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das sind die göttlichen Ordnungen. Und diese göttlichen Ordnungen kann man nicht ungestraft verletzen. Wer sich nicht daran hält, wer sie missachtet, muss damit rechnen, dass er selbst vom Herrn gezüchtigt wird und dass andere Probleme damit haben. Wir müssen sie ungeachtet von persönlichen Wünschen und Beziehungen akzeptieren. Ein Ja sagen zu dem, was wir nicht haben und ein Ja sagen in Christus Jesus zu dem, was wir haben. Also, freu dich darüber. Zunächst einmal, dass du zu Gott in einer wunderbaren Liebesbeziehung stehst. Und da brauchst du keinen menschlichen Mittler. Da darfst du unmittelbar mit Gott verkehren durch unseren Herrn Jesus Christus. Täglich Gemeinschaft haben mit ihm, in seinem Wort, im Gebet, im Dienst für ihn. Das ist eine wunderbare Sache. Du bist ein Priester des Allerhöchsten. Freu dich darüber. Danke Gott für sein wunderbares Erlösungswerk in Christus. Dann überprüfe die Grundeinstellung deines Lebens. Ich frage so einmal. Willst du das wirklich sein? Und zwar heute, jetzt, heute, willst du ein Diener sein? Willst du herrschen? Willst du dich bedienen lassen? Oder willst du ein Diener sein? Was ist die Grundeinstellung? Was willst du eigentlich? Vielleicht müsste das zunächst einmal geklärt werden. Erst das Verhältnis zum Herrn, Vergebung der Sünden. Aber dass man ihm ganz neu sagt, Herr, ich möchte dein Diener sein und ich möchte anderen dienen. Das ist meine Lebensaufgabe. Ein Diener zu sein. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Zum Dienen brauchen wir ihn. Auch darauf werden wir demnächst noch zurückkommen. Sei dankbar für die Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Fiel nicht nach den Gaben, die du nicht hast, die andere haben. Das ist nie gut. Das weckt den Neid in unseren Herzen. Das ist nie gut. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat. Und wenn du denkst, es ist nichts Großes, nichts, was mich so bekannt macht und mir irgendwelche Ehre zuteil werden lässt, tu das, was Gott dir aufgetragen hat, in der Stille vor Gott. Tu es aus Liebe zu Gott und zum Nächsten. Und dann ist es recht vor Gott und wird es ihm Frucht bringen. Darauf kommt es an. Nicht, dass andere dir auf die Schulter klopfen. Darum geht es nicht. Also sei dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat. Und auch für die Gaben, die Gott anderen gegeben hat. Fange einmal an, dafür zu danken. Gehe damit um. Quäl dich nicht ab mit den Aufgaben, für die du nicht begabt bist und wodurch du anderen kein Segen sein kannst. Lass das deine Hauptaufgabe sein, wozu Gott dich in erster Linie berufen hat und begabt hat. Dazu mag der Herr dich und mich und uns alle im Miteinander segnen und seinen Namen dadurch in Christus Jesus verherrlichen. Amen.